Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Herzlich willkommen, ich bin Rainer Brandes. Am Ende waren die Beweise wohl einfach zu eindeutig. Die iranische Regierung hat heute zugegeben, was sie 3 Tage lang geleugnet hat, dass die iranischen Streitkräfte das ukrainische Passagierflugzeug abgeschossen haben. Wir berichten aus Teheran, Kiew, Berlin und Moskau, denn dort in der russischen Hauptstadt sind Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr Außenminister Heiko Maas mit Präsident Wladimir Putin zusammengekommen. Die Krise im Nahen Osten ist das beherrschende Thema. Außerdem, nach 3 Jahren Zwangsregierung aus London hat Nordirland wieder eine eigene Regionalregierung. Und in Taiwan setzt sich das Peking-kritische Lager bei den Präsidentschaftswahlen durch. 10 Jahre nach dem Erdbeben, wie geht es Haiti heute? Das erfahren Sie im Hintergrund ab 7:20. Ja, wir haben in der Nacht auf Mittwoch das ukrainische Passagierflugzeug abgeschossen. Versehentlich. Das hat heute die iranische Staatsführung zugegeben und gibt sich zerknirscht. Gleichzeitig aber will Teheran auch nicht ganz allein schuld sein am Tod von 176 Menschen. Die USA trügen eine Mitschuld. Demonstrierende in Teheran sollen allerdings schon den Rücktritt des obersten Führers Khamenei gefordert haben. Über die Ereignisse in Teheran berichtet Miriam Staber.
Heute am frühen Morgen kam das Eingeständnis der iranischen Führung. Im staatlichen Fernsehen wurde eine Erklärung der Armee verlesen. Das ukrainische Flugzeug sei unabsichtlich abgeschossen worden. Später übernahm der Luftwaffenchef der iranischen Revolutionsgarden, Amir Ali Hajizadeh, die volle Verantwortung. Die Flugzeugcrew hat keinen Fehler gemacht. Einer unserer Mitarbeiter hat einen Fehler gemacht. Und da dieser Mitarbeiter unter unserem Kommando steht, sind wir verantwortlich für das, was passiert ist. Wir werden alle Entscheidungen der Behörden akzeptieren. Man habe die Passagiermaschine mit 176 Insassen fälschlicherweise für ein feindliches Flugzeug gehalten. Menschliches Versagen, so
Hajizadeh.
Als ich davon erfahren habe, wünschte ich mir, lieber selbst tot zu sein, statt dieses Unglück mitzuerleben. Beobachter vermuten, dass sich der Iran wegen des internationalen Drucks gezwungen sah, die tatsächliche Ursache bekannt zu geben. Der Luftwaffenchef wehrt sich gegen diesen Vorwurf, dass der Iran die Unglücksursache vertuschen wollte. Er verteidigt auch die zivile Luftfahrtbehörde, die den Abschuss tagelang geleugnet hatte. Sie hätte nichts über den tatsächlichen Ablauf gewusst. Die Beamten der zivilen Luftfahrtbehörde, die den Verdacht eines Raketenangriffs zurückwiesen, haben das auf der Grundlage der Informationen getan, die ihnen vorlagen. Sie tragen keine Schuld. Viele Iraner glauben das nicht. Sie sind wütend. In Teheran gehen zahlreiche Menschen auf die Straße. In sozialen Medien gibt es Videos, offenbar von Demonstrationen. Tod den Lügnern, rufen sie. Diese Iraner machen gegenüber einem ARD-Mitarbeiter ihrem Ärger Luft. Andere Länder wussten alle, dass das Flugzeug von einer Rakete getroffen worden war. Alle waren misstrauisch, aber nichts wurde angekündigt. Jetzt haben sie es heute, ein paar Tage später, bekannt gegeben. Alles war eine Lüge, alle Nachrichten waren eine Lüge. Ich wünschte, sie wären ehrlich mit den Menschen und hätten uns von Anfang an informiert. Wenn sie sich entschuldigen, kann das vielleicht helfen. Das tagelange Leugnen der wahren Unfallursache hat viele Menschen gegen die iranische Führung aufgebracht.
Iran gibt den Abschuss des Passagierflugzeuges zu. Aus dem ARD-Studio Istanbul war das Miriam Staber. Das Flugzeug gehörte ja einer ukrainischen Gesellschaft, auch wenn es auf dem Weg von Teheran nach Kanada war. Wie der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky heute reagiert hat, berichtet Christina Nagel.
Der Morgen, schrieb Wladimir Selenskyj in den sozialen Netzwerken, sei kein guter gewesen, aber wenigstens sei nun die Wahrheit ans Licht gekommen. Die Ukraine erwarte von den iranischen Behörden die vollständige Aufklärung der Tragödie. Er hoffe, so Selenskyj weiter, dass die Ermittlungen nun ohne vorsätzliche Verzögerungen und Hindernisse gemeinsam mit den ukrainischen Experten fortgesetzt würden. Die Schuldigen müssten zur Verantwortung gezogen werden. Selenskyj erwartet von den iranischen Behörden ein umfassendes Schuldeingeständnis und Entschädigungen. Zudem müssten die Toten in ihre Heimatländer überstellt werden. Der Iran hatte am Morgen mitgeteilt, die Maschine der Ukraine International Airlines versehentlich abgeschossen zu haben. Es handle sich um menschliches Versagen. Bei dem Unglück starben 176 Menschen.
Christina Nagel berichtete aus dem ARD-Studio Moskau. In Berlin hatte von Anfang an kaum jemand an einen technischen Defekt geglaubt. Jetzt fühlt sich Außenminister Heiko Maas bestätigt. Doch mit dem iranischen Eingeständnis ist es für viele politisch Verantwortliche in Berlin nicht getan. Sie fordern Konsequenzen, berichtet Frank Kapelan.
Wichtig, dass der Iran Klarheit geschaffen hat, twittert Außenminister Heiko Maas aus Moskau. Teheran sollte in der weiteren Aufarbeitung dieser schrecklichen Katastrophe Vorkehrungen treffen, damit so etwas nicht wieder passieren kann. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und Hinterbliebenen. Für den Sozialdemokraten stand schon vor dem offiziellen Schuldeingeständnis fest, dass weder ein Pilotenfehler noch technische Probleme Ursache des Absturzes waren. Geheimdienstinformationen bestätigten alle Vermutungen. Offensichtlich war es dem Regime in Teheran unmöglich, den unabsichtlichen Abschuss weiter zu leugnen.
Das ist mehr als tragisch und eigentlich fehlen einem die Worte, um das zu kommentieren. Wichtig ist jetzt, dass lückenlos alles aufgeklärt wird.
Von einem defekten Kommunikationssystem sprechen die Revolutionsgarden. Von einem Offizier ist die Rede, der daraufhin eine Luftabwehrrakete abschoss, weil er das Passagierflugzeug für einen Marschflugkörper hielt, der eine Militärbasis in der Nähe Teherans treffen sollte. Ein tragisches Versehen, also ein irrtümlicher Abschuss. So die kleinlaute Erklärung des Regimes. Ist die Sache damit aus der Welt? Kann das für den Iran ohne Folgen bleiben? Nein, meint Paul Ziemiak. Der CDU-Generalsekretär hatte sich gegenüber Bild TV frühzeitig festgelegt. Wenn sich bewahrheitet, dass die ukrainische Maschine abgeschossen wurde, müssen die Europäer reagieren.
Ich bin fest davon überzeugt, dass das nicht folgenlos bleiben kann. Wir haben auch nach dem Abschuss von MH17, wenn Sie sich erinnern, die Sanktionen gegenüber Russland erhöht als Europäische Union. Und natürlich muss der Iran spüren, dass die internationale Gemeinschaft so ein Verhalten in keinster Weise toleriert.
Lückenlose Aufklärung. Wer trug die Verantwortung? Wer kümmert sich um die Hinterbliebenen? Wer garantiert eine finanzielle Entschädigung? Mit solchen Fragen sieht sich das Regime in Teheran nun auch aus Deutschland konfrontiert. Gestern noch war in der iranischen Hauptstadt jegliche Verstrickung in den Absturz zurückgewiesen worden. Von absurden Behauptungen war die Rede, von psychologischer Kriegsführung der Amerikaner. Am Tag danach nun sieht sich die iranische Bevölkerung getäuscht. Die Peinlichkeit könnte kaum größer sein, meint Christdemokrat Michael Gahler, Mitglied des Europäischen Parlamentes, am Morgen im Deutschlandfunk.
Das Regime in Teheran ist natürlich betroffen, weil es natürlich jetzt auch gegenüber nicht nur der Weltöffentlichkeit, sondern auch gegenüber der eigenen Bevölkerung zugegeben hat, dass sie selber zunächst mal gelogen haben.
Zivile Luftraumüberwachung und Militärs müssten so gut zusammenarbeiten, dass in der Nähe eines großen Flughafens so etwas nicht passieren kann, meint Michael Gahler. Er war selbst Zeitsoldat bei der Bundeswehr, sucht nun nach Erklärungen für den irrtümlichen Abschuss.
Ich kann mir das vorstellen, dass ein Soldat, der sicherlich keinen Generalsrang hatte, sondern in seiner Schicht in der Nacht dort war, dass der eine Fehleinschätzung gemacht hat. Das kann ich mir schon vorstellen. Und gleichwohl ist es keine Entschuldigung dafür, dass es geschehen ist.
Die Lufthansa und mehrere andere Fluggesellschaften hatten nach dem Absturz ihre Flüge nach Teheran eingestellt. Die Europäische Flugsicherheitsbehörde hatte zudem von Flügen über den Iran abgeraten. Ob und wann sich das ändern wird, hängt nun von Gesprächen mit der iranischen Regierung ab.
Aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio berichtete Frank Kapelan. Wie soll man jetzt umgehen mit dem Iran? Eine Frage, zu der Europa dringend eine Antwort sucht und eine Frage, die ohne Russland nicht zu beantworten ist. Schließlich unterhält Moskau wichtige Drähte nach Teheran. Da trifft es sich gut, dass sowieso ein Besuch der Bundeskanzlerin und ihres Außenministers in Moskau geplant war. Tilko Gries ist unser Korrespondent in Moskau und er hat die Pressekonferenz von Angela Merkel, Heiko Maas und Wladimir Putin heute Nachmittag beobachtet. Herr Gries, was haben die drei denn gesagt zum Umgang mit dem Iran?
Also gesagt haben vor allem zwei der drei etwas, Angela Merkel und Wladimir Putin. Heiko Maas stand, wie wir Journalisten auch, einige Meter entfernt von den beiden. Was den Iran betrifft, so haben Merkel und Putin eigentlich nicht viel Neues gesagt. Sie wollen am Atomabkommen festhalten und, wie die Kanzlerin sagte, es am Leben erhalten. Sie haben keine Alternative aufgezeigt, wie das genau gehen soll, aber man wolle eben alles daran setzen, das zu tun. Wladimir Putin sprach noch darüber, dass der Handel mit dem Iran auch abseits und unabhängig vom US-Dollar möglich sein soll und betrieben werden solle. Dafür gibt es einen komplizierten Mechanismus, das ist eine europäische Idee, der bisher kaum genutzt wird. Und schließlich, was den Abschuss des ukrainischen Passagierflugzeugs betrifft, so hat Merkel einerseits es als gut bewertet, dass der Iran an der Aufklärung mitarbeite. Sie forderte aber eben auch eine komplette Aufklärung dieses Abschusses.
Ein weiterer Krisenherd im Nahen Osten ist ja Libyen. Und da hat die Türkei gerade eben erst Truppen hingeschickt, und zwar zur Unterstützung der Einheitsregierung. Die wird auch von der EU anerkannt. Allerdings Moskau unterstützt den aufständischen General Haftar. Was haben also in diesem Bereich, wo es ja offenbar unterschiedliche Interessen gibt, die Gespräche gebracht?
In der Tat, es ist ein offenes Geheimnis hier in Moskau, dass in Libyen auch russische Söldner kämpfen. Das sind nicht offizielle Truppen, keine offiziellen Truppen. Und danach gefragt, ob es sie gäbe, denn der türkische Präsident hat eine Zahl genannt, 2000 russische Söldner gäbe es in Libyen, hat Wladimir Putin gesagt, wenn es dort russische Staatsbürger gäbe, dann erhielten sie kein Geld vom russischen Staat und vertreten nicht die Interessen des russischen Staates. Die Bundesregierung plant eine Libyen-Konferenz in diesem späten Winter oder Frühjahr in Berlin und sie bekommt dafür Unterstützung aus Moskau. Wladimir Putin hat zugesagt, das wäre ein guter Schritt. Angela Merkel will diese Konferenz unter die Ägide, unter das Dach der Vereinten Nationen stellen und will vor allem erreichen, dass dort auch ausländische Mächte vertreten sind, die in Libyen wiederum ihre Interessen vertreten. Also, das hat sie nicht gesagt, aber denkbar ist, dass sie dabei an Russland dachte, aber sicher nicht nur, sondern auch Ägypten, die Türkei und weitere arabische Länder, aber auch Europäer, zum Beispiel Frankreich und Italien. Und Wladimir Putin zuletzt hat wiederholt, dass heute Nacht um 0 Uhr Ortszeit in Libyen eine Waffenruhe eintreten soll. Wir werden sehen, ob das soweit kommt.
Dass Angela Merkel und Heiko Maas gemeinsam nach Moskau reisen, das ist ja inzwischen selten geworden. Ist das aus Ihrer Sicht ein Zeichen für eine neue Annäherung zwischen Moskau und Berlin?
Ich kann den früheren Generalsekretär der KPDSU, der UdSSR, Michail Gorbatschow, zitieren, der hier in der Agentur Interfax heute Abend zitiert wird. Er hat gesagt, er habe sich sehr über die Gespräche gefreut heute und den Verlauf. Und er habe das Gefühl, dass unsere Länder, gemeint sind Deutschland und Russland, einen Weg zur Fortsetzung der Zusammenarbeit gefunden hätten. Ganz so euphorisch bin ich, Herr Brandes, nicht. Aber ich habe schon das Gefühl, ich habe ja mehrere dieser Treffen schon beobachten können, habe das Gefühl, dass es auch schon einmal kühler und kälter war und dass es tatsächlich diese Themen, die wir jetzt auch miteinander besprochen haben, dass es dort Schnittmengen gibt und beide sind bereit, Wladimir Putin und Angela Merkel, abseits der Differenzen, die es weiter gibt, über die Ukraine zum Beispiel, über die Krim, über diese anderen Themen auch zu sprechen und sich nicht im Streit zu zerlegen.
Naja, das wäre doch immerhin schon mal etwas. Danke, Tilko Gries, live aus Moskau. Und noch eine kleine Korrektur zu dem abgeschossenen Passagierflugzeug. Eben habe ich gesagt, dass es auf dem Weg von Teheran nach Kanada gewesen sei. Das stimmte nicht. Es war auf dem Weg nach Kiew. Ich bitte, diesen Fehler zu entschuldigen. 3 Jahre lang hat das Regionalparlament von Nordirland nicht mehr getagt, weil sich die katholische Sinn Féin und die protestantische DUP nicht auf eine Einheitsregierung einigen konnten. Doch jetzt, der drohende Brexit mag eine Rolle gespielt haben, jetzt haben sie sich geeinigt. 3 Jahre Zwangsregierung aus London haben ein Ende. Jens-Peter Marquardt.
Das nordirische Parlament hat die Arbeit wieder aufgenommen. Nach 3 Jahren Pause wählten die Abgeordneten in Belfast erst einmal einen neuen Parlamentspräsidenten und bildeten gleich anschließend eine neue Regierung. Diesmal entsenden alle 5 großen nordirischen Parteien eigene Minister in das Kabinett. Die 2 protestantisch pro-britischen Parteien DUP und UUP, die katholisch pro-irischen Sinn Féin und SDLP sowie die überkonfessionelle Alliance Party. First Minister und damit Regierungschefin ist wieder Arlene Foster, die Vorsitzende der DUP, die schon vor dem Auseinanderbrechen der Regierung vor 3 Jahren dieses Amt innehatte. Foster versprach diesmal Brücken zu bauen. Jeder solle sich in Nordirland zu Hause fühlen. Ungeachtet der weiter bestehenden Meinungsverschiedenheiten müsse die Regierung nach Gemeinsamkeiten suchen.
We want everyone to feel at home in Northern Ireland. Regardless of our differences, we must seek out common ground.
Stellvertretende Ministerpräsidentin ist jetzt Michelle O'Neill, die Vizevorsitzende der Sinn Féin, die weiter die Wiedervereinigung der irischen Insel, die Loslösung Nordirlands aus Großbritannien und die Vereinigung des Nordens mit der Republik Irland anstrebt. Aber auch sie will in der Regierung mit den Unionisten zusammenarbeiten. Lassen Sie uns nicht die alten Schlachten schlagen. Es ist Zeit, die Menschen zusammenzubringen. Wir können die Tür aufmachen und die Zukunft hereinlassen. Wir können den Menschen Hoffnung geben und den jungen Leuten Chancen eröffnen, so die neue Vizeregierungschefin O'Neill.
Let's not refight the battles of the past. It's time to bring people together. We can open doors. We can let the future in. We can give people hope. And we can give our young people opportunity.
Neue Justizministerin ist Naomi Long, die Vorsitzende der überkonfessionellen Alliance. Sie übernahm die neue Aufgabe mit vorsichtigem Optimismus.
The test of that goodwill will not come today,
der gute Willen wird noch nicht heute getestet. Der wahre Test kommt erst in den kommenden Tagen und Wochen. Die Alliance Party wird alles dafür tun, dass diese Regierung alle Interessen vereint und gut zusammenarbeitet, anders als die früheren Regierungen. Das Karfreitagsabkommen, das 1998 die Gewalt zwischen Unionisten und Republikanern in Nordirland beendete, sieht vor, dass die beiden Lager in einer Regierung zusammenarbeiten. Nachdem allerdings vor 3 Jahren die beiden großen Parteien im Streit auseinandergegangen waren, hatte Nordirland keine eigene Regionalregierung mehr. Die britische Provinz wurde aus London regiert. Jetzt also der Neuanfang. Nachdem die Parteien einem Programm für die zukünftige Zusammenarbeit zugestimmt haben, das zuvor mit Hilfe der britischen und der irischen Regierung ausgearbeitet worden war. Das Programm trägt den Titel »Eine neue Dekade, ein neuer Ansatz«. Danach soll zum Beispiel die irische Sprache, das Gälische, im britischen Nordirland stärker gefördert werden. Das Programm sieht auch vor, dass es für beide Seiten schwerer wird, die Parlaments- und Regierungsarbeit durch ein einseitiges Veto zu blockieren. Die Regierung in London will den Neustart außerdem mit einer kräftigen Finanzspritze erleichtern. Damit sollen die maroden Schulen und Kliniken in Nordirland wieder flott gemacht werden.
Aus London berichtete Jens-Peter Marquardt. Es haben sich schon viele französische Regierungen die Zähne an ihrem Volk ausgebissen, wenn sie Einschnitte im Sozialsystem geplant hatten. Und genau das scheint jetzt auch Präsident Macron zu passieren. Nach wochenlangen Streiks hat heute sein Premier angekündigt, er könne auf die Erhöhung des Renteneintrittsalters verzichten. Martin Bohne.
Die Regierung geht einen Schritt auf die Gegner der Rentenreform zu. Sie legt die besonders unbeliebte Erhöhung des Renteneintrittsalters ohne Abschläge auf Eis. Er sei bereit, so Premierminister Philipp, in einem Brief an die Gewerkschaften den Verweis auf dieses Schwellenalter aus dem Gesetzentwurf zurückzuziehen. Die Sozialpartner sollen so die Gelegenheit erhalten, einen anderen Weg zu erarbeiten, um die Finanzierung des Alterssicherungssystems auf Dauer zu sichern. Eine entsprechende Konferenz soll im April beginnen. Damit hofft Philipp, die gemäßigten Gewerkschaften zu überzeugen, ihren Widerstand gegen die Rentenreform aufzugeben. Unterdessen ziehen in Paris seit dem Nachmittag wieder Zehntausende durch die Straßen. Diesmal vom Place de la Nation zum Place de la République. Wieder sind viele Berufsgruppen vertreten, die Mitarbeiter der Pariser Verkehrsbetriebe, die seit mehr als 5 Wochen den Nahverkehr in Paris durch ihren Ausstand weitgehend zum Erliegen bringen. Aber auch Lehrer, Krankenschwestern, Schüler, Studenten, Rechtsanwälte oder Tänzer der Pariser Oper. Vorneweg marschieren die Chefs des Bündnisses der linken Gewerkschaften, die zu diesem 5. nationalen Protesttag gegen die Rentenreform aufgerufen haben und die sich auch durch das Zugeständnis der Regierung in Sachen Renteneintrittsalter nicht besänftigen lassen werden. Der Chef der CGT, Martinez, sagte bereits vor Bekanntwerden des Briefes, dass dies nichts am frontalen Widerstand gegen die Rentenreform ändere. Am Rande des Demonstrationszugs in Paris kam es auch wieder zu Ausschreitungen durch Anhänger des Schwarzen Blocks.
Aus Paris war das Martin Bohne. Die Wählerinnen und Wähler in Taiwan wollen offenbar ihre Unabhängigkeit von China bewahren. Heute haben sie ein neues Parlament und eine Präsidentin gewählt. Und in beiden Wahlen setzte sich wieder die Fortschrittspartei durch von Präsidentin Tsai Ing-wen. Sie steht für eine klare Abgrenzung von Peking. Katrin Erdmann berichtet.
Let's win war der Slogan von Tsais Kampagne und er ist aufgegangen. Die amtierende Präsidentin Tsai Ing-wen kann weitere 4 Jahre regieren. In einer ersten Reaktion zur Wiederwahl hob sie am späten Abend in Taipei hervor, dies sei ein eindeutiges Votum für Freiheit und Demokratie. In Richtung China sagte sie, die Menschen hätten gezeigt, dass sie sich nicht durch Drohungen einschüchtern lassen. Sie appellierte an die internationale Gemeinschaft, Taiwan als Partner und nicht als Problem zu verstehen und es stärker einzubinden. Auch im Parlament konnte die Demokratische Fortschrittspartei ihre Führung behaupten. Ihr Hauptkonkurrent Han Kuo-yu von der China-freundlichen Kuomintang hat seine Niederlage bereits eingestanden und Tsai zu ihrem Sieg beglückwünscht. Er forderte sie auf, dafür zu sorgen, dass es den Menschen in Taiwan wirtschaftlich besser gehe. Die Parteispitze der Kuomintang war bereits davor geschlossen zurückgetreten. Die Wahlbeteiligung lag nach Schätzungen über 70% und damit höher als bei den Wahlen vor 4 Jahren.
Das Peking-kritische Lager siegt bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Taiwan, Katrin Erdmann berichtete. In den nächsten Tagen soll es ein bisschen kühler werden in Australien und auch ein bisschen Regen ist angekündigt. Dennoch, das schlimmste Szenario ist eingetreten. 2 Feuer haben sich zu einem Riesenfeuer vereint. Das Leid der Menschen und der Tiere ist gewaltig, Lena Bodewein berichtet.
Das ist ein sehr kranker Koala, aber einer, für den wir Hoffnung haben,
sagt Tierarzt Garnet Hall, Veterinäroffizier im Kangaroo Island Wildlife Park. Das Koala-Männchen in seinen Händen hat viel Qualm abbekommen, sein Fell ist versengt, seine Lungen sind durch den Rauch geschädigt.
Und seine Pfoten, wenn die Koalas über den glühenden Untergrund laufen, dann verbrennen sie sich.
Kangaroo Island ist die drittgrößte Insel Australiens. Ein beliebtes Urlaubsgebiet mit Seelöwen, Schnabeligeln, den namensgebenden Kängurus und bisher auch zahlreichen Koalas.
Ein Großteil der Koalas ist in den Feuern gestorben. Ich habe von 30.000 toten Tieren gehört. Wir haben hier 60 Koalas. Diese Überlebensrate ist nicht hoch. Ein Wunder, dass überhaupt einige überlebt haben.
Diese Brände könnten das Ende der Ikone Australiens, der wild lebenden Koalas, bedeuten. Insgesamt sind mehr als 1 Milliarde Tiere in den Bränden umgekommen. Ich kann die Nachrichten nicht mehr ertragen. Es ist so herzzerreißend und es ist unsere Schuld, sagt eine Teilnehmerin der gestrigen Protestmärsche. In Sydney, Melbourne und Canberra gingen zigtausende auf die Straße, um für mehr Klimaschutz, aber vor allem gegen ihre Regierung zu demonstrieren. Die ist absolut widerlich. Die Wut nimmt zu, die Gluthitze in den nächsten Tagen dafür ab. Die 44 Grad Celsius vom Freitag sind teilweise um die Hälfte gesunken. In den Blue Mountains nordwestlich von Sydney gab es sogar Niederschläge. Aber der heutige Niederschlag sei nicht besonders hoch und darum ohne Auswirkung auf die Brände. Im Gegenteil, so die Landesfeuerwehr. Wenn das Buschland zu feucht werde, könnten die Feuerwehrmänner nicht gezielt Gegenfeuer legen. Das tun sie, um den großen Bränden die Nahrung zu entziehen.
3 blazes merging to form a mega fire burning across almost 600,000 hectares.
Ausgerechnet in Australiens Alpen, an der Grenze der Bundesstaaten New South Wales und Victoria, haben unterdessen 3 große Brände ein Megafeuer gebildet. 600.000 Hektar stehen in Flammen. Dort, wo im Winter Schnee liegt, Skiresorts brennen ab. Die Feuerwehr versucht auch hier mit Gegenfeuern den Megabrand auszuhungern. Doch die Apokalypse, zu der sich die Buschfeuersaison in Australien entwickelt hat, ist noch lange nicht vorbei.
Über den Megabrand in Australien berichtete Lena Bodewein. Qaboos bin Said war fast 50 Jahre lang Sultan von Oman. Gestern ist er im Alter von 79 Jahren gestorben. Er hat das Land geöffnet, aber Bürgerrechte hielt er für überflüssig. Schon einen Tag nach seinem Tod ist die Nachfolge geregelt. Anne Almeling.
Haitham bin Tariq al-Said tritt die Herrschaft an. Das berichtet die omanische Nachrichtenagentur ONA. Haitham bin Tariq ist der Cousin des Verstorbenen und war bisher Kulturminister des Landes. Der kinderlose Qaboos hatte den Namen seines Cousins in einem verschlossenen Umschlag hinterlegt, um möglichen Streitigkeiten um seine Nachfolge vorzubeugen. Qaboos war gestern im Alter von 79 Jahren gestorben, vermutlich an einem Krebsleiden. Fast 5 Jahrzehnte hatte er das Land im Südosten der arabischen Halbinsel regiert. Als er 1970 nach einem unblutigen Putsch die Herrschaft übernahm, war Oman kaum entwickelt. Es gab nur wenige asphaltierte Straßen, kaum Schulen oder Krankenhäuser. Heute verfügt Oman über zahlreiche Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen und ein Verkehrsnetz, das bis in den letzten Winkel reicht. Sultan Qaboos verfolgte eine eigenständige Außenpolitik. In der Region und darüber hinaus galt er als Vermittler mit guten Kontakten in alle Richtungen.
Anna Almeling berichtete aus Kairo. Und jetzt um 18.34 Uhr gibt's Sport. In Österreich, Schweden und Norwegen findet die Handball-Europameisterschaft statt. Und nach dem erfolgreichen Auftakt spielt Deutschland heute gegen Spanien. Maximilian Rieger, wie wichtig ist denn dieses Spiel?
Das Spiel ist sehr wichtig. Deutschland und Spanien kämpfen um den Gruppensieg in der Vorrunde und vor allem um Punkte für die dann folgende Hauptrunde. Wer heute gewinnt, hat dann schon sehr gute Chancen auf das Halbfinale. 20 Minuten ungefähr sind gespielt. Daniel Neuhaus in Trondheim. Wie läuft das Spiel?
Alles andere als gut. Die deutsche Mannschaft mit 5 Toren hinten gerade eben. 7-Meter-Treffer von Uwe Gensheimer und der Auftakt ist richtig missglückt. Also starke 5 Minuten zu Beginn bei beiden Mannschaften. Da gab es keine Tore, aber dann drehten die Spanier auf.
Und da ist unser Reporter leider nicht mehr in der Leitung, aber Sie haben es gehört, für die Deutschen ist der Auftakt gegen Spanien misslungen. Sie liegen deutlich zurück. In Oberhof findet an diesem Wochenende der Biathlon-Weltcup statt. Und nach 2 Podestplätzen in den Einzelwettbewerben ist heute in der Staffel noch ein Top-3-Platz dazugekommen. Thomas Kunze.
Die Plätze 3 und 4 für die deutschen Staffeln, das kann sich durchaus sehen lassen, aber am Ende war deutlich mehr drin. Vor allen Dingen, die deutschen Männer hatten die Chance auf den Sieg, weil beim letzten Schießen Favorit Norwegen patzte und in die Strafrunde musste. Benedikt Doll allerdings konnte das nicht nutzen, musste selbst in die Extrarunde und so wurde es am Ende also der Bronzerang. Für den Sieg waren es letztlich insgesamt auch zu viele Nachlader. 14 Extrapatronen verbrauchte das deutsche Quartett. Die deutschen Frauen erwischten zuvor einen Fehlstart. Vanessa Hinz musste in die Strafrunde. Janina Hettich, Maren Hammerschmidt und Dennis Herrmann aber holten Platz für Platz auf. Und mit einem starken letzten Schießen sorgte Schlussläuferin Dennis Herrmann für den versöhnlichen 4. Platz vor mehr als 22.000 Fans in Oberhof.
Einen deutschen Doppelsieg hat es hingegen in Val di Fiemme gegeben. Und 2-mal hat ein Geiger gewonnen. Vinzenz Geiger gewinnt in der nordischen Kombination. Karl Geiger das Springen von der kleinen Normalschanze. Peter Sänger.
Val di Fiemme bleibt den deutschen Skispringern in guter Erinnerung. Beim besten Saisonergebnis platzieren sich gleich 4 Springer unter den ersten 10. Und der alles überragende Karl Geiger gewinnt nach 2 Topsprüngen vor dem Österreicher Stefan Kraft und dem polnischen 4-Schanzenturniersieger David Kubacki. Auch die anderen deutschen Springer konnten voll überzeugen. Konstantin Schmid wird 5., Stefan Laie 6. und Pius Paschke 8. Mit seinem Erfolg übernimmt Karl Geiger auch die Führung im Gesamtweltcup. Der beste Skispringer in der Welt der nordischen Kombinierer ist eindeutig Jarl Magnus Rieber. In Val di Fiemme ging der Norweger heute mit 22 Sekunden Vorsprung auf Manuel Feist auf die Strecke. Gar 52 Sekunden Rückstand hatte der 9. des Springens, Vinzenz Geiger. Doch zu Beginn der Schlussrunde war die Spitze des Feldes zusammengerückt und ein Sprint musste nach 10 Kilometern über Sieg und Platzierungen entscheiden. Und da zeigte Vinzenz Geiger seine ganze Klasse. Mit Bärenkräften sicherte er sich den Sieg vor Rieber und dessen Landsmann Jürgen Krabak. Knapp geschlagen landet Fabian Riesler auf Platz 4. Erik Frenzel wird 7. Und durch Manuel Feist und Johannes Rützek auf Platz 9 und 10 standen letztlich 5 Deutsche in den Top 10.
Nicht ganz so erfolgreich waren die deutschen Skispringerinnen beim Weltcup in Sapporo. Stattdessen haben die Österreicherinnen dominiert. Martina Knief.
Es war eine Flugshow der Österreicherinnen in Sapporo und Marita Kramer strahlte am meisten. Mit 2 tollen Sprüngen sicherte sie sich den Sieg vor Maren Lundby aus Norwegen, der Führenden im Gesamtweltcup. 3 weitere österreichische Sportlerinnen unter den Top 6 machten das tolle Abschneiden des Teams perfekt. Die deutschen Skispringerinnen qualifizierten sich alle für den 2. Durchgang, hatten mit der Entscheidung aber nichts zu tun. Die Oberstdorferin Katharina Althaus kam mit einem guten 2. Sprung noch auf Platz 7. Die junge Luisa Görlich aus Lauscha wurde 11. und feierte damit ihr bestes Weltcup-Ergebnis.
Dresden ist nicht wirklich als Wintersport-Hochburg bekannt. Die Elbpromenade bietet aber eine so schöne Kulisse, dass die Skilangläuferinnen und Langläufer trotz des Schneemangels durch Dresden gesprintet sind. Andreas Hönig fasst die Ergebnisse zusammen.
Ein Sturz im Viertelfinale verhinderte die Titelverteidigung von Federico Pellegrino im Sprint von Dresden.
Stattdessen holte sich der Franzose Lucas Chanavard den Sieg am Elbufer vor Sindre Bjørnstad Skar aus Norwegen und dem Schweden Johan Häggström. Aus dem jungen deutschen Team schaffte es keiner in die K.O.-Duelle. Die schnellste Deutsche in der Dresdner Loipe war Lokalmatadorin Nadine Herrmann. Zu mehr als Platz 5 in ihrem Viertelfinale reichte es trotzdem nicht. Aufs Podest schafften es die junge Schwedin Lynn Swan, die ihren zweiten Weltcupsieg im Einzel feierte, vor Anna-Maria Lampitsch aus Slowenien und Swans Landsfrau Maja Dahlqvist.
Und nur 50 Kilometer weiter südlich haben sich heute auch die Rennrodler den Eiskanal in Altenberg hinuntergewagt. Die erfolgsverwöhnten Deutschen haben einen kleinen Dämpfer hinnehmen müssen. Sven Herold.
Nicht viel zu feiern für die deutschen Rodler an diesem Weltcup-Tag in Altenberg. Nachdem es bei den Doppelsitzern am Vormittag für das Duo Eggert-Benneken nur für Platz 2 gereicht hat, ging der Sieg auch im Männerrennen nicht nach Deutschland. Der schnellste da, David Gleischer aus Österreich. Der beste Deutsche hieß Felix Loch auf Rang 3. Er hatte sich nach einem verunglückten ersten Lauf im zweiten Durchgang noch von Platz 7 immerhin aufs Podium geschoben. Die übrigen Deutschen mit Max Langenhahn als Sechstem und Johannes Ludwig auf Rang 8 ein gutes Stück weg von der Spitze.
Aus Altenberg Sven Herold und mehr Sport 19.10 Uhr, dann auch wieder mit Handball.
Danke, Maximilian Rieger. Die Buschfeuer und die Klimapolitik Australiens, das ist das Thema unseres Kommentars um 5 nach 7. Das waren die Informationen am Abend. Ich bin Rainer Brandes. Machen Sie es gut.